Ja, Roman, heute wird's kriminell. Oft haben wir es schon angeteasert, heute machen wir es. Wir wollen uns einmal anschauen, was die Zukunft der Verbrechensbekämpfung so ergibt.
Ja, wir schauen uns definitiv an, was die Polizei denn so in Zukunft an Möglichkeiten, auch an technischen Instrumenten hat. Vielleicht sehen wir zukünftig ganz viele Robocops über die Straße, Streife ziehen. Würde mich schon interessieren, deine Meinung.
Ja, Genie, du hast es gehört. Robocop, Minority Report oder Judge Dredd. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Verbrechensbekämpfung.
Kleiner Hinweis, meine Stimme ist KI-generiert. Stell dir vor, du bist Unternehmensberater. Es ist Donnerstag, der 1. September 2047 und heute hältst du einen Vortrag in Düsseldorf. Auf dem Weg dorthin erledigst du noch ein paar Besorgungen. An der Tankstelle kaufst du einen Kanister Bioethanol für den Terrassenkamin. Und als du im Coffeeshop deinen Flat White bestellst, legst du das schicke Edelstahl-Küchenmesser im Sonderangebot mit auf den Tresen. So eins wolltest du schon längst mal holen. Zufrieden nimmst du die Auffahrt zur A2. Wenige Kilometer später blinken plötzlich Blaulichter im Rückspiegel. Ein Streifenwagen. Dann ein zweiter. Ein Einsatzfahrzeug zieht vor dein Auto.
Motor aus! Hände nach oben!
Bewaffnete Polizeikräfte umstellen deinen parkenden Wagen. Du glaubst an ein Missverständnis. War es aber nicht. Eine halbe Stunde später sitzt du in einem nüchternen Vernehmungsraum. Die Ermittlerin schiebt dir ein Tablet über den Tisch. Auf dem Bildschirm erkennst du deine Akte. Der Titel: Prognostizierte Mordwahrscheinlichkeit 99,8%. Du lachst irritiert und schaust um dich. Aber niemand im Raum lacht mit. Die Ermittlerin beugt sich herüber und klickt. Eine neue Ansicht erscheint. Der Titel: Risikobewertung, Grundlage der Gefahrenprognose. Heftiger Streit mit einem Geschäftspartner vor 2 Tagen. Legaler Besitz einer Schusswaffe. Aktuelle Fahrtroute in Richtung des Wohnorts der betroffenen Person. Kauf eines Kanisters Bioethanol. Kauf eines Küchenmessers. Seit 68 Minuten erhöhte Herzfrequenz laut Smartwatch. Du bist fassungslos. Für die KI ergibt alles anscheinend ein eindeutiges Muster. Die Ermittlerin blickt dich an.
Was hätten Sie denn an unserer Stelle getan?
Du gehst die letzten Stunden noch einmal im Kopf durch. Den Streit, den Anruf, das Messer, den Kanister, deinen Puls. Du schaust wieder auf den Bildschirm. 99,8%. Zum ersten Mal fragst du dich nicht mehr, ob die KI sich irrt, sondern ob sie dich besser kennt als du dich selbst.
Ich glaube, es wurde langsam mal Zeit wieder für eine eher düstere Folge. Also da muss ich schon erneut sagen, das war schon harter Tobak.
Auf alle Fälle. Er hört sich verdächtig nach Deep State schon hier an der Stelle, an manchen Stellen an einem Gedankenexperiment. Ich muss dazu zugeben, ich wurde neulich auch von der Polizei angehalten und ein bisschen war es auch so, aber ich bin nur ein Ticken zu schnell.
Hat er auch dir alles aufgelistet, was du in den letzten 12 Minuten
tatsächlich
alles
nicht, tatsächlich nicht, aber es war schon so, es war irgendwie 2 Straßen später und ich bin letztlich nicht im Schritttempo durch eine Spielstraße gefahren und meine Frage war einfach nur, welche Spielstraße? Also ich habe sie einfach gar nicht wahrgenommen, unbewusst. Es war dann auch bei einer Verwarnung, ich glaube 15 oder 20 Euro oder so schnell war ich ja da nicht durchgedüst. Und aber so das Gefühl ist dann schon da, man ist dann auch bei so einer, ich sag jetzt mal, Ordnungswidrigkeit erstmal erschreckt, wenn die Polizei einen anhält und sagt, wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben?
Bist du also nicht so richtig abgebrüht, ja, dass du sagst, kommt was bei, ist los, Officer?
Kommt bei mir tatsächlich sehr selten vor, dass ich von der Polizei angehalten werde. Von daher ist es dann doch immer noch was Besonderes.
Ein Musterbürger also.
Ja, tatsächlich. Also ich würde schon sagen, in der Hinsicht definitiv, wie so ziemlich jeder andere auch.
Ja, und damit heißen wir euch erneut herzlich willkommen zu Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Heute zum Thema Zukunft der Verbrechensbekämpfung. Ich bin Tommy Falkowski, Mann ohne Moral, in Klammern Pirat am Fraunhofer IEM und mit mir im Studio wie immer Dirty Harry, höchstpersönlich Roman Dumitrescu.
Ja, hallo auch von meiner Seite und ja, Mann ohne Moral, zumindest Mann, der sich wenig an Regeln hält bei unserem Institut, das kann man schon sagen. Aber wir
das wird mir jetzt auf die Füße fallen.
Ja, da gucken wir mal, da bricht ja zumindest kein Gesetz, das ist schon das Positive.
Versuche ich zumindest, ja. Also ich hoffe, dass ich noch kein Gesetz gebrochen habe, aber das ist eine gute Frage. Kannst du von dir behaupten, dass du wirklich jetzt so tagtäglich nicht doch das ein oder andere Gesetz brichst, vielleicht sogar auch ohne es zu wissen?
Also ich würde sagen, mit Beendigung meines Studiums bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Gesetzbrechquote gegen Null laufen dürfte, zumindest nicht bewusst.
Was für Gesetzesverstöße hast du denn im Studium?
Da habe ich mir sowas sagen lassen, dass da Studenten doch andere Dinge auch noch manchmal tun. Aber wahrscheinlich sind es auch alles eher Ordnungswidrigkeiten, ja. Zu denen die meisten Sachen zählt, die man so als Böllern von irgendwelchen Briefkästen, was man so irgendwie früher mal gemacht, auch nicht mehr als Student. Also es gibt, glaube ich, so Kleinigkeiten, aber über die Sachen sprechen wir gar nicht, sondern wir sprechen ja heute eher darüber, wie verhindern wir schwere Verbrechen und vor allem, was nehmen wir dafür in Kauf? Weil wenn wir das Gedankenexperiment jetzt einmal so durchgehen, die Person, der Unternehmensberater, der hat ja noch gar nichts getan, sondern es gab eine Kalkulation auf den ganzen Faktoren, dass er etwas tun wird. Und das finde ich jetzt nicht von der technischen Seite tatsächlich so beeindruckend, sondern tatsächlich dann, wie ob man sowas möchte, von der gesellschaftlichen Seite, von der ethischen Aspekt ist das, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und die 99,8, das geht mir so durch den Kopf durch, 99,8, wenn man das mal so durchrechnet, ist das keine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn das so tatsächlich so auftritt, dann wird es da auch viele Leute
geben. Du meinst, es ist keine ausreichend hohe?
Aus meiner Sicht nicht. Also jeder Statistiker würde sagen, 99,8, das ist nicht besonders hoch. Und da wird man sehr viele Unschuldige dann tatsächlich dann überführen. Also die es tatsächlich vielleicht auch nie gemacht hätten. Also 0,2% ist ja dann doch eine ganze Menge.
Ja, und ich glaube, an der Stelle ist es ganz passend, weil du hast gesagt, technisch ist es vielleicht gar nicht so beeindruckend. Lass uns doch mal einen Reality-Check machen. Also wie realistisch ist das Ganze denn zumindest von der technischen Seite aus?
Von der technischen Seite, also was haben wir gehört? Hier Smartwatch starten. Ist technisch machbar. Wird momentan natürlich nicht gemacht. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine Apple Watch hast, da in der Regel wertet sie Apple sie nicht mal aus ohne deine Einstimmung.
Aber ich meine, die Institutionen, die Behörden hätten doch schon ganz gerne manchmal Zugriff auf
die hätten
Daten,
gerne, ne? Genau. Und das ist ja momentan auch etwas, was wir sehen, dass das aber noch nicht der Fall ist. Also da gibt es natürlich große Befürchtungen, dass das kommt, weil da sind wir natürlich dann schon auf dem Weg eines Überwachungsstaates. Zumindest hätte man dann die technischen Möglichkeiten. Ich glaube, dass man das aber vielleicht auch heute einmal so realistisch abwägen muss. Mhm. Möchte man, dass der Staat grundsätzlich diese Möglichkeiten hat oder eben überhaupt nicht? Mhm. Das ist die eine Entscheidung. Und dann ist, wenn er grundsätzlich die Möglichkeiten hätte dazu, darf er das praktisch standardmäßig tun oder muss es dann eben noch, wie ich sage jetzt mal, einen Hausdurchsuchungsbefehl eben nochmal erstmal einen Sonderbescheid, einen richterlichen Bescheid erstmal geben, um das dann zu tun. Und das Zweite ist das, wo, glaube ich, vieles darauf hinausläuft, aus Sinne der Verbrechensbekämpfung. Also ich kenne jetzt auch niemanden, habe noch nie eine Recherche, dass irgendjemand jetzt sinnhaft fordert, wir müssen alle Daten einfach per se komplett durchleuchten. Mhm. Aber dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben einen Verdachtsfall, wir haben hier einen Verdächtigen oder eine verdächtige Person, die schon länger vielleicht unter Beobachtung ist, dann ist es ja heute auch schon so, dass man dann mehr darf. Das ist ja nicht so, dass es heute nicht auch der Fall ist. Aber es gibt zu Recht hohe Hürden dafür.
Okay, im Gedankenexperiment ist es ja anders. Da werden die Daten ja pro forma oder prophylaktisch gar analysiert und es werden Muster erkannt und dann wird festgestellt, oh, den ziehen wir vielleicht jetzt mal gerade aus dem Verkehr, bevor er dieses Verbrechen bekämpft. Minority Report lässt grüßen. Ja. Realität ist natürlich, diese Daten existieren heute schon. Du hast es gerade gesagt, es gibt noch oder hoffentlich auch langfristig hohe Hürden, um auf diese Daten überhaupt zugreifen zu können, wenn es technisch möglich ist. Ne? Verschlüsselung spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber wenn wir jetzt mal diese Hypothese aufstellen, diese Daten sind da, im Gedankenexperiment ist, glaube ich, ein Schlüsselthema das Thema der fast in Echtzeit abfolgenden Analyse der Daten. Und das ist, glaube ich, Stand heute vielleicht noch ein Bottleneck, aber wir sprechen eigentlich fast in jeder Folge über KI und auch hier wieder sicherlich eine Schlüsseltechnologie.
Definitiv. Also wir werden gleich mal tiefer in die technologische Schiene einsteigen können, um zu sehen, dass KI in der Verbrechensbekämpfung praktisch zukünftig nicht mehr wegzudenken ist, auch heute schon nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist auch notwendig, weil wir werden ja auch nochmal darüber reden müssen, wie Verbrecher, die böse Seite, sage ich mal, KI einsetzen wird. Und dann wirst du nicht mit den entsprechenden Gegenmitteln dagegen ankommen. Die Frage ist tatsächlich, bleibe ich aber dabei, am Ende des Tages haben wir im Gedankenexperiment nichts Technologisches, wirklich Verrücktes gehört. Das sind alles klar komplexe Dinge. Aber am Ende des Tages bleibt die Frage, möchte man das überhaupt zulassen? Ist sowas denkbar? Ist das was gesellschaftlich vertretbar? Vielleicht auch nochmal außen vor dieses schwierige Thema der Verurteilung, ohne etwas getan zu haben. Mhm. Das finde ich nochmal besonders schwierig. Ich glaube, da sind wir uns ethisch relativ einfach, dass du nicht für nichts verurteilt werden kannst, was du nicht begangen hast. Deswegen Minority Report hat daher, finde ich, genau den Finger in der richtig in die Wunde reingelegt. Es kann noch in der Sekunde vorher, selbst wenn du jetzt mal ethisch gesehen, du hebst die Axt, aber du führst sie noch nicht durch. Das sind alles so Punkte, die natürlich schwierig sind zu bewerten. Ich tue mir bei vielen Sachen schwierig. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, man will natürlich auch nicht, dass es zu der Straftat kommt. Ne? Also es gibt schon auch Argumente auf der Seite, die sicherlich berechtigt sind. Und manchmal wird man ja auch frischer Tat ertappt, aber man hat noch nicht jetzt, sag ich mal, die Tat komplett vollzogen. Ne? Und in manchen Bereichen kann ich mir das vorstellen.
Genau, aber ich meine, dann ist es ja schon ein Tatbestand, der erfolgt ist an der Stelle.
Definitiv.
Also machen wir einen Haken dran. Reality-Check, technisch gesehen, eigentlich relativ realistisch halten für sehr wahrscheinlich, dass das zumindest technisch möglich ist. Moralisch, ethisch steht das Ganze auf einem anderen Blatt Papier. Da bin ich ganz bei dir. Glaube ich nicht, dass wir in dieser Realität leben wollen. Aber ob das so kommen könnte, das wollen wir uns ja jetzt einmal angucken. Also lass uns doch mal einsteigen und anfangen bei der Fragestellung, was sind denn überhaupt Verbrechen und vor allem Verbrechen der Zukunft? Wird sich das vielleicht tatsächlich auch verändern und dazu führen, dass wir auch ganz andere Mittel und Wege nutzen müssen, um diese Verbrechen dann zu erkennen und zu verurteilen?
Ja, ich habe mal in die Statistiken reingeschaut, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber sprechen wir gerade. Weil man tut sich ja, ich sage jetzt mal, vieles, was so technologisch in der Verbrecherbekämpfung extrem an die Grenze geht von dem, was man ethisch und vielleicht ja auch moralisch vertreten, kommt ja meistens dann zustande, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, wir müssen das jetzt machen, weil ansonsten haben wir nur noch Verbrechen um uns herum und unsere Kinder sind in Gefahr und weiß ich was. So, und die rein statistischen Zahlen, die polizeiliche Kriminalstatistik 25 verzeichnet in Summe 5,5 Millionen registrierte Straftaten. Jetzt muss man mal sagen, nicht alles ist registriert, aber 5,5 Millionen. Das sind in 25, das sind 5,6% weniger als in 24. Also es gibt tatsächlich nicht eine wirkliche Zunahme der Straftaten. Das Bild ist ja manchmal anders. Man denkt ja, es wird immer mehr.
Ja gut, da muss man natürlich immer die Frage stellen, wie viele Straftaten sind erkannt. Also liegt es daran, dass weniger erkannt wurden oder dass wirklich weniger stattgefunden
haben? Genau, aber man hat ja in 24 auch noch die Registrierten erkannt. Mhm. Also man misst zumindest mal dieselbe Art
Wobei
der Systematik.
Das weiß ich eben Unsicherheit. Nicht, ne? Kann ja sein, dass die Verbrecher auch sicherer werden und
weniger erwischt werden. Tatsächlich, was mich überrascht hat, eine Aufklärungsquote von fast 60%. Also ich hätte sie für niedriger eingestellt, also weil ja auch sowas, keine Ahnung, mir wurde mal ein Autoradio geklaut vor 15 oder vor 20 Jahren. Da kriegst du dann irgendwann ein Schriftstück, das Verfahren wurde eingestellt. Also es gibt ja viele solche Dinge, wo die Polizei letztlich machtlos ist. Ja. Dann, ne?
Hast du da zufällig also mal reingeschaut, in welchen Kategorien eine höhere Aufklärungsquote da ist als in anderen?
Das habe ich nicht. Also kann ich doch indirekt schon, da komme ich gleich dazu. Mhm. Also vielleicht nochmal ganz kurz, Gewaltkriminalität ist auch in Summe gesunken. Also ist nicht der Punkt, der zunimmt. Was allerdings zunimmt, und das ist, glaube ich, die immense Verschiebung, die wir haben in der was das Thema Verbrechen angeht, ist, dass wir halt viel mehr Cybercrime haben. Mhm. Das wird auch mittlerweile selber erfasst. Da gibt es das Bundeslagebild Cybercrime, auch für 25. Und da waren es über 300.000 Fälle von Cybercrime, so im engeren Sinne. Ne? Also das Großteil davon, über 200.000, hatten tatsächlich dann auch einen ausländischen oder unbekannten Tatort. Also das ist, man weiß gar nicht, woher diese Fälle, diese Angriffe oder diese Möglichkeiten gibt. Da gibt es viel so um Erpressungen auch. Da werden ganze Webseiten in Geiselhaft genommen. Da gibt es ja wieder Fälle und dann musst du, wenn du deinen Online-Shop wieder freischalten willst, musst du erstmal ein Lösegeld zahlen. Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und wenn man das dann tatsächlich auf das Schadensvolumen mal summiert, dann wird geschätzt, dass das Schadensvolumen für die deutsche Wirtschaft von diesen Fällen in 2025 bei über 200 Milliarden Euro liegt.
Okay, krass.
Also ein immenser Schaden, der dadurch zustande kommt. Und das ist natürlich, sind das Schätzungen, das sind jetzt keine fest registrierten Einzelfälle, die jetzt von der Polizei nicht erfasst werden. Aber man kann, glaube ich, sagen, die Größenordnung im Bereich Cybercrime, die nimmt gerade drastisch zu. Und wir reden schon von keinen, von einfachen Vergehen, sondern das sind schon große Schaden, Schäden, die da entstehen.
Das ist jetzt nämlich genau die Frage, ne? Also was zählt als Cybercrime? Weil natürlich mittlerweile man auch Stories sieht von Leuten, die irgendwie angezeigt werden, weil sie irgendwie sich einen Scherz-Tweet gemacht haben über Olaf Scholz, weil die Internetgeschwindigkeit nicht gut genug war.
Naja, das fällt sehen jetzt wir nicht darunter. Nein, wir sehen
zu Cybercrime, sondern wir reden schon, über echte Straftaten, also wirklich Vergehen, wo auch nicht nur, also zum Beispiel auch ein finanzieller Schaden oder ein bisschen vielleicht sogar zu einem Sachschaden entstehen kann, also wenn man jetzt gerade im Security-Safety-Bereich unterwegs ist, wo vielleicht Systeme manipuliert werden, das sind dann Dinge, die tatsächlich auch zugenommen haben.
Genau, also das ist, wird sehr schön, ist im Bundeslagebild Cybercrime, kann man sich das anschauen, das können wir hier auch nochmal verlinken. Also es geht jetzt nicht um diese Beleidigungsthemen im Wesentlichen, sondern es geht dort tatsächlich um solche wirklichen proaktiven Verbrechen und auch zum Teil, wenn man sich das anschaut, um die Probleme, die dadurch entstehen. Denn unsere Polizei ist ja eher so territorial organisiert. Und dort sehen wir, dass diese Ortsgrenzen ja gar keine Bedeutung mehr haben. Und es gibt einen sehr schönen Begriff, den finde ich sehr spannend, den sogenannten Velocity Gap. Also es entsteht ein Velocity Gap, man kann sagen eine Geschwindigkeitslücke zwischen der steigenden Cyberkriminalität und tatsächlich der Strafverfolgung, die natürlich auch KI und diese Methoden einsetzt. Aber dadurch, dass wir ja diese gesellschaftliche Diskussion ja mal erst führen, ist das tatsächlich ein großes Problem, dass wir dort wirklich Schritt halten können. Und ein zweiter ganz großer Punkt, den ich festgestellt habe, ist, dass bei dieser Cyberkriminalität es gar nicht so ist, dass es Leute gibt, die sagen, ich baue jetzt so ein Hackersystem, weil ich möchte jetzt hier Geld klauen. Sondern es gibt eine organisierte Kriminalität im Cyber, für Cybercrime, die im Prinzip Cybercrime-Möglichkeiten schafft, um sie an Verbrecher, sag ich mal, zu verkaufen und zu wie so ein Service Pay-Per-Views mehr oder weniger zu vermitteln. Und das ist eigentlich ein Riesenthema, dass Leute mit einer hohen kriminellen Energie relativ einfach und mit wenig technischem Know-how an hochkomplexe technische Möglichkeiten kommen, um Verbrechen zu begehen.
Und das wird sicher einfach noch einfacher werden, wenn wir uns jetzt auch die Fortschritte in KI-Systemen anschauen. Wir hatten auch schon über sowas wie Mythos von Anthropic gesprochen, das ja in der Lage ist, wirklich auch in komplexen Systemen Sicherheitslücken zu erkennen. Natürlich nutzen diese Verbrecher auch zunehmend solche KI-Systeme, was zur Folge hat, dass du immer weniger wirklich Kompetenz wirklich brauchst, um diese Sicherheitslücken vielleicht identifizieren zu können und ausnutzen zu können. Das ist tatsächlich, muss man das so festhalten. Also auch jemand, der vielleicht früher das niemals geschafft hätte, weil er sich erstmal technisch einlesen müsste, der kann das jetzt zumindest ausprobieren. Und wenn man da genug Geld draufschmeißt und genug Geduld hat, per Brute Force, kommst du dann vielleicht mal an die ein oder andere Sicherheitslücke, die du entdeckst, die du dann natürlich auch weiterverkaufen kannst. Und du hast es, glaube ich, du hast es schon gut beschrieben. Also es gibt im Darknet ja wirklich richtig organisierte Services drumherum. Also das ist nicht so, dass es eine Person ist, die dann dieses ganze Verbrechen quasi in Gänze begeht, sondern es ist so ein Schichtenmodell. Wo du dir halt bestimmte Services einkaufst, wo es auch solche Sachen gibt wie ganze Callcenter, die letztendlich dafür gebucht werden können, um beispielsweise Social Engineering zu betreiben, an Daten zu kommen. Und das ist im Prinzip ein richtiges Ökosystem, was dahinter.
Absolut. Also ich habe mal recherchiert, Europol oder Europol, die hat in 2025 mehr als 120 aktive Ransomware-Marken gefunden. Also praktisch, das ist wie so ein App-Store eigentlich, der im Darknet existiert, wo ich mir hier praktisch Ransomware, also Erpresser-Software, sage ich mal jetzt übersetzt, die man nutzen kann, um eben zum Beispiel eine Webseite in Geiselhaft zu nehmen. Genau. Ich schalte die erst wieder frei, wenn du mir Lösegeld gibst.
Oder wie man das ja auch in der Presse häufig gelesen hat in Deutschland, wo dann ganze Systeme einfach verschlüsselt werden und die rücken quasi den Entschlüsselungscode nicht raus, bis das Unternehmen gezahlt hat. Und erstaunlicherweise viele Unternehmen machen das dann auch, weil sie sie sehen keinen anderen Ausweg. Wenn man sich vorstellt, wenn jetzt wirklich das gesamte Produktivsystem verschlüsselt wird, sodass du im Worst Case nie wieder an deine Daten rankommst, das ist natürlich ein immenser, unvorstellbar hoher Schaden, finanziell gesehen natürlich. Das sind Dinge, die einfach immer mehr werden.
Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Also bis vor wenigen Jahren hatte ich immer so den Glauben, also eigentlich kann man das, können nur mit staatlicher Gewalt kann man so extrem im Cybercrime betreiben, dass man wirklich so einen extremen Schaden betreiben kann. Und das ist einfach komplett weg. Na, mittlerweile mit den KI-Möglichkeiten und Lösungen und den tatsächlichen, ich nenne es jetzt mal Crime-as-a-Service-Angeboten, die letztlich existieren und wahrscheinlich noch ausgebaut werden. Die scheinen ja lukrativ genug zu sein, dass Leute dort investieren. glaube ich, dass wir einfach zum einen einen wahnsinnigen Anstieg haben werden und das Bild eines Verbrechers, der zieht halt einfach hier nicht irgendwie so einen Strumpf über den, übers Gesicht, um eine Bank auszurauben, das ändert sich halt komplett. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig.
Aber ist es da überhaupt realistisch, dass die Polizei, wie sie heute existiert, da wirklich dann auch für zuständig sein kann? Oder erfordert das nicht einfach vollständige neue Institutionen oder die Stärkung von Institutionen, die jetzt vielleicht auch eher dafür verantwortlich sind?
Absolut. Also da müssen wir viele Dinge gerade auch zentralisieren. Es muss eine stärkere Kooperation stattfinden, auch über Ortsgrenzen, Ländergrenzen. Ja. Wir haben es in Deutschland schon mit den Bundesländern, mit verschiedenen Landeskriminalämtern. Und das sind alles, wir dürfen nicht an so Themen wie Zuständigkeit scheitern. Da fängt das zum Teil auch schon an. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich glaube schon bei dem Thema IT, KI, dass wir da aufpassen müssen, dass dieses Velocity Gap nicht einfach unüberbrückbar zu groß wird. Also das
und ich glaube, die Hürde ist da weniger die technische Seite, also dass wir die technische, also die notwendigen Veränderungen auf technischer Seite vornehmen, um da aufzurüsten, sondern da sind sehr, sehr viele bürokratische Hürden drin, die ich persönlich natürlich jetzt nicht grundsätzlich gut heiße. Aber es wird hier aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, wenn du darüber nachdenkst, worüber wir hier sprechen. Also was für Zuständigkeiten plötzlich ermöglicht werden, über welche Daten wir hier sprechen. Und das ist so ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegen muss. Aber auch ich sehe die Notwendigkeit, dass sich da natürlich vieles verändern muss, damit man dem Ganzen überhaupt Herr werden kann.
Ja, es gibt so zwei Ansätze aus meiner Sicht. Ja, der eine Ansatz wäre zu sagen, wir nutzen jetzt als staatliche Gewalt diese ganze Technologie und gehen praktisch in Prävention. Mhm. So, da sind wir bei schwierigen Themen wie Chatkontrolle und dergleichen, also praktisch Generalverdacht. Mhm. Das ist auch ein bisschen ein Gedankenexperiment. Die andere Möglichkeit, da haben wir ja alle unsere Bauchschmerzen mit, können wir vielleicht auch unterschiedlich, aber grundsätzlich ist das, da kommen wir schnell in dieses Überwachungsstaat-Thema rein. Die andere Möglichkeit wäre, wenn eine Straftat begangen worden ist und es gibt einen ausreichenden Verdachtsfall, dass man dann mit der technologischen Stärke, die man dann hätte, wirklich voll auch zugreift. Ne? Und da glaube ich, da haben wir in den letzten Jahren ja viele Fortschritte gemacht. Alleine wenn es so um DNA-Analysen und sowas geht, wo man Leute dann überführen konnte aufgrund von Technologien, die man sonst nicht überführt hätte, aber auch nur, weil man halt dann einen gewissen Verdachtsfall dann schon hat und sagt, okay, jetzt dürfen wir von Hausdurchsuchung, Überwachung, Beobachtung tatsächlich ansetzen. So, da bin ich an dem Punkt, da müssen wir uns als Gesellschaft einfach die Frage stellen, ab wann ist der Verdachtsfall halt dann ausreichend gut? Und ich habe dann Vertrauen in unser System, auch mit der Gewaltenteilung, die wir haben, weil das ist ja nicht in einem, ist ja nicht alles bei der Exekutive, also bei der Polizei, sondern eben auch bei der richterlichen Seite, die wir dazu mit einbringen können. Und da vertraue ich schon auf das Zusammenspiel. Ja. Und am Ende des Tages, klar, ist die Gesetzgebung da ganz, ganz wesentlich. Also wir dürfen nicht jetzt anfangen, das ganze System in Frage zu stellen, sondern wir müssen schon vertrauen, dass auch wir haben eine Gewaltenteilung, in der Lage ist, Hochtechnologie einzusetzen, um Recht und Ordnung irgendwie auch sicherzustellen. Weil ich glaube, das ist schon das, was wir alle wollen und auch brauchen. Ne?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Baustein ist aber auch das Thema Prävention. Also ähnlich wie wir es kennen mit den Pamphleten von der Polizei, wo man informiert wird, wie man sein Haus vernünftig absichert, damit da die Verbrecher möglichst lange Zeit brauchen, um dann einbrechen zu können. Wohl wissend, dass wenn sie einbrechen wollen, kommen sie immer rein. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Ja. Ja, ich glaube, ähnlich werden wir das auch im Cyberspace natürlich zunehmend haben müssen. Gibt es natürlich Dienstleister ohne Ende. Auch wir am Institut sind im Bereich Security unterwegs. Und ich glaube, das wird einfach ein essentieller Baustein sein. Und da sind wir natürlich auch auf technologische Standards angewiesen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Entwicklung der letzten Jahre, sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise oder diese Passkeys oder das ganze Thema biometrische Schlüssel, das kriegt man ja als Nutzer auch alles mit. Häufig ärgert man sich dann darüber, weil es vielleicht umständlich erscheint. Aber das sind alles Mechanismen, die in Zukunft noch stärker notwendig sein werden, wahrscheinlich um die Systeme dann entsprechend absichern zu können. Und auch hier sehe ich tatsächlich einen großen, großen Bedarf, dass wir da die Leute befähigen, dass wir da aufholen. Und am Ende wird da auch KI eine große Rolle spielen, um diese Systeme vielleicht rund um die Uhr abzusichern. Aber das alles wird nicht reichen, denn so wie es auch bei einem Haus der Fall ist, wenn jemand ein Verbrechen begehen möchte, wenn jemand ein System knacken möchte und genug kriminelle Energie, Zeit und Geld hat, dann muss man einfach davon ausgehen, dass fast jedes System irgendwie zu knacken ist. Und dann müssen wir aber tatsächlich ein System haben, aus meiner Sicht, das in der Lage ist, das wirklich schnell und zügig nachzuvollziehen und entsprechend zu handeln. Ob wir in Richtung Predictive Policing gehen sollten, was das angeht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und aus meiner Sicht hängt das sehr stark natürlich von dem Verbrechen ab, worüber wir sprechen.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte, aber viele Dinge gehen mir natürlich auch im Kopf durch und ich bin bei dem Thema Prävention gerade durch vernünftiges Systemdesign. Das ist ja das, was du ja auch ansprichst. Wir haben ja mal vor 15 Jahren über Brückpiraterie, also Prävention vor Brückpiraterie. Ja. Sehr im Prinzip ein ähnlicher Gedanke, wobei dort wir eben nicht auf dieser digitalen Deepfake-Ebene, wir werden ja noch über Deepfake sprechen müssen, weil das ist aus meiner Sicht ein großes Thema, weil für mich ist das ganze Thema so richtig sichtbar geworden bei diesem ganzen KI-Hype mit diesem Fall von Arup. Ich weiß nicht, ob du, das ist dieser Ingenieurs, diese große Bauingenieursfirma. Mhm. Und da war es letztlich so, dass Mitarbeiter praktisch in einen Videocall eingerufen worden sind. Dort haben sie tatsächlich dann den CFO per Videocall und andere Mitarbeiter auch nachgebildet. Und dann haben sie am Ende des Tages ausgelöst, dass wirklich, ich glaube, fast 25 Millionen Dollar in verschiedenen Überweisungen ausgelöst wurden auf ein falsches Konto. Aber es war einfach so täuschend echt für die eine Person. Ne? Und das finde ich, tatsächlich das ganz, ganz Schwierige bei dem ganzen Thema. Also, dass KI uns so täuschen kann in diesem ganzen Kontext. Und das finde ich auch vom Gedanken her das Schwierigste, dass wenn wir mal überlegen, wie krass man KI einsetzen kann, um Täuschung durchzuführen, und zwar auch in einer massenhaften Art und Weise, dass du vielleicht am Ende des Tages auch bei einer Beweisführung gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist fake, was ist echt. Mhm. Und du hast einen echten, weiß ich was, einen echten Fall und 27 oder hunderte gefakte Beweise. Nur das Beispiel von Videoüberwachung. Ne? Du hast du hast jetzt zig verschiedene, auch gefakte Videos von einem Verbrechen. So, und du kannst das gar nicht unterscheiden von dem Echten. Ne? Und man versucht einfach die Realität auch zu diskreditieren. Da bin ich überzeugt davon, dass das eine ganz große Strategie wird.
Das wird tatsächlich eine Strategie sein. Und da sind natürlich dann auch wieder technische Innovationen gefragt. Ich glaube, die Fragestellung, wie man KI-Inhalte erkennen kann, das wird ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben. So vor einem Jahr, da habe ich immer gesagt, diese Systeme, die jetzt KI-geschriebene Texte erkennen sollen, das ist halt Schmarrn. Das hat so mal funktioniert, mal nicht. Mittlerweile sind die tatsächlich sehr, sehr auf sehr großen Datenmengen trainiert, auf KI-erzeugten Inhalten und menschlichen Inhalten, sodass diese Unterscheidung tatsächlich dann doch jetzt erstaunlich gut funktioniert. Sowas gibt es natürlich auch für Bilder, für Videos. Aber das ist ja dann auch nie mit einer hundertprozentigen Verlässlichkeit zu nutzen. Ich glaube, interessanter wird dann der Ansatz zu sein, Kamerasysteme, die tatsächlich eine Echtheit garantieren können, ne, über bestimmte Verfahren, zum Beispiel Fingerprint der Linse, zum Beispiel, dass du wirklich sozusagen jede Linse hat einen Fingerabdruck und du hast verschiedene andere Mechanismen, die dann das, die in das Videobild inkodiert werden, sodass man sagen kann, das ist jetzt eine echte Aufnahme, die nicht verändert wurde. Ich glaube, das wird notwendig sein. Aber natürlich dann auch die Fragestellung, wie werten wir diese Inhalte in Summe aus. Ne? Ja, weil nicht nur die Echtheit ist das Problem, sondern allein schier die Menge dieser Inhalte.
Das sehe ich auch.
Wir können uns das ja jetzt mal vorstellen, wir hatten das bei dem Thema Daten ja auch schon mal, was für Datenmengen einfach jährlich erzeugt werden. Das steigt unglaublich und ins Unermessliche. Und ich glaube, das wird tatsächlich aktuelle Institutionen sehr, sehr überfordern, das überhaupt zu handhaben.
Ja. Also es muss im Prinzip, diese ganzen gefakten Daten und das kann ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht daher wird, indem man tatsächlich irgendwie es auch schafft, das hinterlässt ja auch so eine Art Fingerabdruck. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht der, es hinterlässt ja auch eine Spur. So, und wenn diese Spur irgendwie so gut nachvollziehen kann, dann glaube ich, kann man dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal was abgewinnen. Also praktisch, dass ich zwar sehr gute Deepfakes mache, aber dass ich am Ende des Tages auch deswegen wieder überführt werden könnte, weil man nachweisen kann, nicht, dass es ein Deepfake ist, sondern dass es eine gewisse Spur hinterlässt. Ja. Das muss ja irgendwie auch noch erstellt werden durch ein technisches System und dergleichen. Und die Frage ist, ob man da rangeht. Ne?
Ob man da rankommt, würde ich sogar fragen. Also diese Spur bei bestimmten Anbietern, ja, kannst du es machen, wenn jetzt kommerzielle Dienste genutzt werden, die bauen ja jetzt auch Wasserzeichen schon ein. Aber das ist eigentlich nie das, was jetzt von organisierten Verbrechen würde.
Das ist schon klar, aber wenn du sagst, okay, Videoaufnahmen vor Gericht zählen nur, wenn die ein ein Print haben, zum Beispiel. Also nur.
Genau, also wenn die jetzt von verifizierten, geschlossenen Systemen.
So, alle kommen. Anderen zählen nicht, sind praktisch außen vor. Dann hätte man zumindest schon mal eine gewisse Menge, die man vielleicht außen vor lässt.
Weil ich aber das ist dann ja wieder ein gefundenes Fressen, weil du kannst dadurch ja dann wirklich sehr viele Systeme, die heutzutage genutzt werden, jede Kamera, die jetzt gerade im Umlauf ist, die eben diesen Fingerprint nicht macht, ist dann nutzlos.
Die ist dann nutzlos. Ne? Das ist so. Das ist so. Also das hat alles mit großen Anstrengungen zu tun. Ne? Das ist nichts, was man von heute auf morgen letztlich hinbekommt, aber. Es ist eine große Designaufgabe, meiner Meinung nach, am Ende des Tages. Es ist wirklich eine große Designaufgabe, wie man Rückverfolgbarkeit, Sicherheit, richtige Nutzung, es ist auch eine Aufklärungsfrage. Also es ist tatsächlich schon ein Riesenfeld. Weil es geht um die Deutungshoheit der Wahrheit am Ende des Tages.
Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch die Fragestellung, was ist überhaupt jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Also Gesetze müssen natürlich nachziehen, wenn es jetzt in Richtung Erstellen von Deepfakes zu bestimmten Zwecken oder von bestimmten Personen ohne deren Einwilligung geht. Die Gesetzeslage, da bin ich ja jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand, wie das in den unterschiedlichen Ländern gehandhabt wird, aber ich glaube, da müssen wir einfach erstmal sagen, okay, es gibt Dinge, die sind, das sind einfach Straftaten, plus die müssen dann, wenn festgestellt wird, dass sie begangen wurden, natürlich auch verurteilt werden, um zumindest diejenigen, die sich von sowas abschrecken lassen, dann auch damit abzuschrecken.
Ja, das Problem ist immer bei den Sachen, dass immer die Sachen, die relativ einfach nachzuvollziehen sind, relativ schnell geahndet werden, die allerdings alle in der Regel nicht diejenigen sind mit der hohen kriminellen Energie. Ne?
Das muss man letztlich das wäre jetzt nämlich auch, wenn es jetzt wieder dann darauf hinausläuft, dass jemand jetzt mal ein lustiges Meme von einem Politiker baut und das, sag ich mal, eher im Scherz gemeint ist, was ich als Satire verstehen würde und jetzt plötzlich die Polizei ihre Energie darauf anstrengen muss, diese Leute zu verfolgen. Ich glaube, das geht dann nicht in die richtige Richtung.
Ja, das sind jetzt genau die Punkte, vor denen ja die Warner des Überwachungsstaates natürlich auch vollkommen recht haben. Ne? Also es darf natürlich auf keinen Fall so sein, dass wir solche Technologien dann mehr oder weniger beliebig oder gar politisch motiviert einsetzen. Also das ist eine Diskussion, ob jetzt das die Memes über Politiker eine politische Motivation ist, aber es gibt momentan diese Diskussion, ich will sie gar nicht vertiefen, und es gibt ja auch irgendwie Warnsignale. In den USA, muss man ganz klar sagen, sind das ganz klare Warnsignale zum Teil, die durch die staatliche Intention da zum Teil, die man schon kritisch betrachten kann. Ich weiß nicht, ob du das 100-Tage-Programm der AfD für Sachsen-Anhalt schon gelesen hast, da könnte man auch das eine oder andere schon mal interpretieren, dass zum Teil unter dem Denkmantel, man möchte keinen Deep State, eigentlich mehr oder weniger ein Deep State baut. Ne? Ja. Also Deep State ist nämlich in dem Fall, man wird zum Deep State, wenn im Prinzip die Kontrollgremien nicht mehr da sind. Und wir haben sehr viele Kontrollgremien in Deutschland und offensichtlich hat das aber auch seinen Sinn und Zweck, auch wenn das dann zu einer Überbürokratisierung und vielleicht nicht der Wertschöpfung führt das dann an der Stelle aber tatsächlich dann zu dem Thema der Sicherheit und Vertraulichkeit der Lösungen. Also ich finde das schon schwierig und ich glaube auch, wenn wir wirklich auf das Thema KI gucken, bei einer Polizeiarbeit, ich glaube nicht daran, dass die KI die Polizeiarbeit komplett ersetzt. Also im Sinne von wirkliche, also was ist gute Polizeiarbeit? Ja. Vielleicht das, für mich ist das, ne, vielen Columbo-Serien, weiß ich was, ist es tatsächlich ja auch, dass ich mir versuche noch zum Teil vor Ort mit Interpretation der Zeugenaussagen, der Zusammenführen der Beweise, vielleicht auch oftmals nicht in einer logischen Kette, weil wenn es in einer sehr logischen Kette ist, dann kann man meiner Meinung nach so ein KI-System auch relativ leicht hinters Licht führen. Also wenn das der logische Fall ist, dann kann man bewusst ja sehr unlogisch agieren. So schlau sind auch Verbrecher definitiv. Und ich glaube, das sind alles so unorthodoxe Dinge, die da passieren, die tatsächlich Menschen bräuchten oder auch brauchen werden, auch in Zukunft. Allerdings binden wir, glaube ich, gerade sehr viel polizeiliche, menschliche Kraft durch Bürokratie und durch Recherche.
Ja, ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, wie viel menschliche Mechanismen tatsächlich notwendig sind, um heutzutage ein Verbrechen aufzuklären. Also ich glaube nämlich auch, natürlich gibt es sehr viele sachliche Hinweise, sehr viele sachliche Spuren und Abläufe, die man analysieren könnte, aber häufig ist ja wirklich in der menschlichen Interaktion, du hast eine Zeugenbefragung, du arbeitest dir ein gewisses Vertrauen auch bei bestimmten Personengruppen, vielleicht auch Personengruppen, die eigentlich nicht so gerne mit der Polizei zusammenarbeiten möchten, aus unterschiedlichen Dingen. Und da glaube ich nicht, dass KI notwendigerweise jetzt einen riesen Vorteil bringen kann. In manchen Fällen ja, in manchen Fällen nicht. Ich glaube auch hier, wie so oft gesagt, es wird ein unersetzbares Werkzeug werden. Ja. Ich glaube, ohne KI wird es nicht gehen, gerade wenn wir jetzt um riesige Datenmengen sprechen. Aber diese menschliche Interaktion, das Verhör, ich glaube nicht, dass es ausschließlich durch eine KI durchgeführt werden sollte. Wahrscheinlich wird es da auch ethische, moralische und gesetzliche Schranken geben, die dann einfach dafür sorgen, dass es weiterhin dann das menschliche Verhör im Fokus ist. Ob eine KI mitläuft und das analysiert, steht auf einem anderen Blatt Papier, halte ich technisch für möglich. Ob wir das wollen, ist eine andere Frage. In den USA beispielsweise ist das ganze Thema mit dem Lügendetektor, wird ja eingesetzt, jetzt vielleicht nicht in allen Bundesstaaten, aber in manchen Bundesstaaten ist das ein probates Mittel. Und auch hier gibt es ja sehr, sehr viele kritische Stimmen, die sagen, ja, es ist halt vielleicht eine Indikation, die daraus entsteht, aber es kann kein Beweis sein. Es kann auch im Prinzip nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es jetzt eine Lüge ist oder nicht. Es ist einfach ein Indikator höchstens.
Ich kenne mich mit Lügendetektoren tatsächlich nicht so gut aus. Ich habe einen zu Hause, meine Frau merkt sofort, wenn ich lüge. Zu meinem Bedauern ist das gar nicht so einfach mit so alltäglichen Notlügen, die funktionieren bei meiner Frau also wirklich überhaupt nicht. Die könnte bei der Polizei arbeiten. Ja. Aber vielleicht funktioniert sie auch nur bei mir so. Aber ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wie stark man die KI einsetzt und wozu. Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, es gibt Fälle, da funktioniert schon sehr gut. In London gab es tatsächlich einen Realtest schon mit Kamerabildern. Also man hat an einem Hotspot, wo typischerweise viele Verbrechen waren, ich glaube in einem bestimmten Zeitraum, das waren wenige Wochen, war jetzt vom Oktober bis März diesen Jahres, hat man in Summe 500.000 Leute ungefähr gescannt und hat 173 Festnahmen durchgeführt, von denen nur eine tatsächlich halt, also grundlos am Ende des Tages war. Die wurde auch relativ schnell dann aufgelöst. Und das Spannende ist, es hat dann zu einer Reduktion von ungefähr 10% der Gewalttaten dort geführt. Also es hat schon einen Beitrag geleistet.
Was wurde denn analysiert? Also jetzt nicht Gesichter, sondern eher Aktivitäten?
Doch. Also es wurde unter anderem auch, also es ging darum, die Identifikation der Leute und es wurde dann einfach auch geguckt, ist da gerade irgendwie, passiert da irgendwas, ne? Was irgendwie nicht ist, und dann, um dann schnell zu agieren. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon ein spannender Punkt. Jetzt kann man sagen, okay, man hat 500.000 Menschen gescannt und für 173 Festnahmen.
Ja.
Und jetzt ist es die gesellschaftliche Frage, ist das verhältnismäßig?
Genau, das ist ja im Prinzip
teilweise anlassbezogen, weil da sind Leute vorbeigelaufen, die haben überhaupt nichts mit der Sache zu tun.
Also nicht anlassbezogen ist es ja im Prinzip.
Genau.
Also du machst einfach eine Generalüberprüfung.
Genau. Auf der anderen Seite ist es ein Hotspot gewesen. Ja. Also es war schon ein Bereich, der vielleicht...
Also einen grundsätzlichen Anlass gab es, aber die schiere Menge zeigt ja, dass es eigentlich unglaublich viele Menschen waren, die dann unschuldig waren und trotzdem kontrolliert wurden.
Genau.
Ich finde es spannend, weil du hast gesagt, London, England. England ist ja dafür bekannt, die haben sehr, sehr viele Kamerasysteme im öffentlichen Raum im Einsatz, also fast flächendeckend, kann man sagen. Das große Problem war bisher einfach immer, es gab gar nicht genug Menschen, um diese Bilder zu analysieren.
Ja,
das heißt, es hat den Schein erweckt, da wird jetzt irgendwie eine Sicherheit erzeugt, was aber de facto, glaube ich, nicht zu viel geführt hat, weil du einfach nicht das Personal hattest, um diese Systeme durchgehend zu analysieren. Bei uns in Deutschland ist es ja nicht so. Wir sind jetzt nicht flächendeckend mit Kameras zugekleistert. Ich bin da auch grundsätzlich eher sehr kritisch, weil es gibt unterschiedliche Effekte wie den Chilling-Effekt, der dann dazu führt, dass, wenn langfristig solche Systeme im Einsatz sind, Menschen dazu neigen, einfach Dinge zu unterlassen, die sie vielleicht eigentlich tun würden, die jetzt nicht notwendigerweise illegal sind, aber jetzt, wo sie plötzlich unter Generalverdacht stehen, werden die vorsichtiger und werden konformer. Und das ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht in einer offenen Gesellschaft nicht passieren darf, dass du jetzt plötzlich dich selbst zensierst, sozusagen, nur weil du glaubst, unter permanenter Beobachtung zu stehen. In einem demokratischen System, in einem offenen System, halte ich sowas für tatsächlich unzulässig. Aber jetzt kommt natürlich der Aspekt, der dann auch eingebracht wird, nämlich das ganze Thema KI, automatische Analyse, bis hin zu, es wird analysiert und wird verworfen, wenn nichts festgestellt wurde. Die Diskussion wird nicht einfacher.
Die wird nicht einfacher, aber ich habe da schon Vertrauen. Jetzt schimpfen wir viel über die EU manchmal. Ne? Und wir meinen das ja gar nicht jetzt böse, sondern wir meinen das ja im Sinne von,
wir müssen das hier gestalten. Wir wollen, dass die EU besser
wird. Ne? So ist es. Also, und besser geht es auf alle Fälle. Und jetzt gibt es den EU-AI-Act ja. Mhm. Der EU-AI-Act untersagt ja biometrische, zum Beispiel Gesichtsanalysen per Kamera. Nur in ganz Ausnahmefällen, wenn jetzt praktisch wir einen schon akuten Fall haben, zum Beispiel eines vermissten Falls, dann dürften Kamerabilder nochmal analysiert werden durch eine KI. Sonst ist das grundsätzlich untersagt, also ist gar nicht zugelassen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch sinnvoll, dass man sowas, solche Daten dann, wenn es wirklich zum Fall kommt, auch über Landesgrenzen austauscht. Mhm. Das versucht man jetzt. Ne? Es gibt jetzt neue Regelungen, Prüm 2, es gibt Prüm 1, das war schon vor über 20 oder vor gut 20 Jahren, wo man zum ersten Mal so eine Art, ich sag jetzt mal, Datenaustausch länderübergreifend initiiert hat. Mittlerweile versucht man den auch auf solche Daten, um eben mit KI die Menge zu erhöhen, die man analysieren kann. Und ich glaube, wir befinden uns gerade jetzt dazwischen. Also wir wollen, da sind wir uns eigentlich, kein Überwachungsstaat. Wir wollen aber auch keinen Staat, wo die Verbrecher dann weltweit sagen, oh, wir gehen in die EU, da geht es aber super einfach, ne? Weil da gibt es Datenschutz und unter dem Denkmantel des Datenschutzes kann man auch ordentlich Verbrechen begehen. So, und ich glaube, eine moderne, zukunftsorientierte und auch, ich sage jetzt mal, technikzugewiesene Gesellschaft, wie die EU sie sein muss und sollte, sonst ist sie meiner Meinung nach nicht überlebensfähig. Mhm. Die muss dafür auch eine Antwort finden und die wird dafür auch eine Antwort finden. Und dann muss es auch mal Kompromisse geben, ne? Das ist auch klar. Und aber es wird keine absolut, es darf halt keine absoluten Tendenzen geben, ne? Ja. So genauso wie bei dem Thema Chatkontrolle. Ich meine, das Thema, du hast dich mit dem Thema, glaube ich, emotionaler beschäftigt als ich. Ich bin da nicht so emotional, weil jetzt gab es ja den Beschluss, oder was heißt Beschluss, erstmal weiterzumachen, wie es bisher ist. Also bis jetzt ist es im Prinzip ja keine Veränderung, sondern nur eine Verlängerung der bisherigen Kontrolle, dass man eben Anbietern erlaubt, Chats zu durchsuchen, insbesondere nach kinderpornografischen Materialien. Ob die davon Gebrauch machen, das ist momentan nicht, überliegt denen und die EU oder der Staat kann da gar nicht das denen vorschreiben. Ne? Und das gilt auch nicht für End-to-End-Prozesse, das heißt WhatsApp und sowas ist da immer noch ausgenommen. Aber natürlich führt man eine Diskussion, ob man mehr möchte und ob man das tun sollte oder nicht.
Ja, du hast schon angesprochen, es gibt da verschiedene Stufen. Das, was jetzt weiter, sag ich mal, zulässig ist, das ist dieses Chat Control Version 1. Das erlaubt Anbietern, serverseitig Chats zu lesen, also die Chats, die jetzt nicht verschlüsselt sind beispielsweise, zu analysieren hin auf Kinderpornografie. Das Ganze ist quasi, ich will nicht sagen Deckmantel Kinderpornografie, sondern sicherlich viele Leute, die jetzt dieses Gesetz umsetzen möchten, haben erstmal vielleicht wirklich gute Intentionen, aber das Problem bei solchen Vorstößen ist halt immer dann die Frage, ja okay, bleibt es denn dabei? Weil natürlich, wenn du jetzt einen normalen Bürger fragst, möchtest du, dass jemand kinderpornografische Materialien in Umlauf bringen kann, ist die Antwort natürlich weitestgehend nein, ich möchte das nicht. Ja. Und deshalb ist es auch so schwierig, aus meiner Sicht über das Thema zu diskutieren, weil natürlich die Leute dann immer mit Totschlagargumenten um die Ecke kommen können und sagen können, aber Moment, wie, bist du für Kinderpornografie? Nein, natürlich, keiner ist dafür, dass solche Materialien überhaupt erzeugt werden, geschweige denn existieren oder geteilt werden. Aber das, was vorgeschlagen wurde, ist natürlich ein Schritt, der einfach Dinge ermöglicht. Und wenn du jetzt einmal eine Erlaubnis hast, Chats zu lesen, auf Dinge zu analysieren, es ist ja nicht so, dass die Regierung eingefroren bleibt, dass unsere Gesetze eingefroren bleiben. Wenn das Tor einmal geöffnet ist, dann ist es sehr schwer, das wieder zu schließen. Und interessant oder schlimmer ist dann noch diese zweite Stufe, die eigentlich vorgeschlagen wird. Das, finde ich, ist tatsächlich das, was wir aus meiner Sicht um jeden Preis verhindern müssen. Nämlich, dass Systeme installiert werden, clientseitig, das heißt auf deinem Handy laufen die quasi dann deine Inhalte schon vorscannen, bevor sie überhaupt verschlüsselt werden und verschickt werden an jemand anderes. Also häufig, wenn wir jetzt Chat-Systeme benutzen, arbeiten wir mit End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, selbst die Anbieter haben dann keine Möglichkeit, das zu entschlüsseln. Es ist verschlüsselt, die haben gar nicht die Möglichkeit, die haben nicht den Key, um das zu entschlüsseln. Und deshalb wird vorgeschlagen, ja gut, dann muss das zum Beispiel auf dem iPhone laufen, dass das iPhone automatisch deine Bilder scannt, deine Texte scannt, um anzuschlagen, oh, ich glaube, hier ist irgendwie kinderpornografisches Material im Umlauf, das melden wir mal. Das ist dann nämlich tatsächlich der Vorschlag, dass das automatisch dann gemeldet wird. Und wenn du solche Systeme dann einmal im Umlauf hast, erstens besteht natürlich Missbrauchspotenzial, auch durch Menschen mit krimineller Energie, aber natürlich auch für Staaten, die halt nicht keinen Wert auf sowas wie Privatsphäre legen, die vielleicht nicht demokratisch agieren. Und dann haben wir tatsächlich letztendlich eine Hintertür auf jedem Gerät eingebaut. Und das ist tatsächlich das, was so stark kritisiert wird, was jetzt in dem aktuell geltenden Gesetz noch nicht umgesetzt wurde. Aber es gibt Leute, die das unterstützen, die diese Version 2 haben wollen. Und ich glaube, wir müssen uns da tatsächlich sehr, sehr klar darüber sein, was das für Möglichkeiten dann eröffnet. Und wie gesagt, wenn die Tür einmal geöffnet ist, ist es sehr schwer, die wieder zu schließen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das, was den Leuten stört, ist, dass die Diskussionen im EU-Parlament immer noch ein bisschen weit weg sind von also du hast nicht das Gefühl, dass du demokratisch deinen Einfluss nehmen konntest im Vorfeld. Und ich glaube, das ist das viel größere emotionale Thema momentan. Also wie gesagt, momentan ist das bei weitem noch nicht entschieden. Es wurde auch viel schon abgeschwächt. Die Diskussion gibt es aber. Und ich bin auch an dem Punkt, man muss natürlich aufpassen, dass man das Gleichgewicht irgendwie sicher hält. Und wenn man eine Technologie, auch wenn man was Gutes damit bewegen möchte, in dem Fall, sie auch missbräuchlich einsetzen könnte, und ich habe erstmal die Möglichkeit, das dann auch zu tun, dann ist immer sehr hohe Vorsicht geboten, ob man so weit gehen möchte, weil jede Wahl, jede Möglichkeit, es geht immer anders und umso stärker ein Staat, also umso wichtiger ist die Gewaltenteilung am Ende des Tages auch bei solchen Themen. Ne? Das hat ja gerade die deutsche Historie uns ja sehr gut gelehrt, wie wichtig das ist, dass wir nicht in eine totalitäre Staatsform hineinbekommen, wo du praktisch eine Machtfokussierung und Zentralisierung hast, was diese Themen angeht. Aber ich bin bei dir. Die Diskussion läuft noch. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man da sensibilisiert und auch wichtig, dass jeder sich eine Meinung dazu bildet. Mhm. Weil ich glaube, das ist das, da bleibe ich dabei, was am kritischsten momentan ist, dass bei dem Thema Chatkontrolle 2.0, oder wie man sie dann auch nennen möchte, möchte man dieses Recht auf eine private Konversation. Wenn wir beide uns unterhalten, dann würden wir ja auch nicht akzeptieren, dass, also bei uns ist es jetzt schlecht, weil wir gerade was aufnehmen und jeden Gedöns, den wir rauslassen, ins Internet stellen, aber man möchte ja auch mal unter vier Augen was besprechen.
Ja,
und der Chat, der WhatsApp-Chat oder ähnliche Chat, die jetzt als End-to-End, die gelten als genau das.
Ja.
Die gelten als genau das und da bin ich auch der Meinung. Und übrigens sind auch die Vertreter von Opfern von Kinderpornografie und dergleichen auch der Meinung, dass das nicht der Weg ist, um das zu lösen. Ja. Das wird nicht das eigentliche Problem lösen. Und deswegen ist das für mich der größte Anhaltspunkt zu sagen, guck mal, überschießt vielleicht an einer Stelle nicht übers Ziel hinaus, sondern
es ist das falsche Instrument. Wir müssen andere Wege finden aus meiner Sicht.
Und, oder Kinder.
Wichtiger Aspekt bei dem Thema. Viele Leute sagen, ja gut, ist mir ja egal, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen. Oder noch schlimmer, viele Leute sagen, Google weiß ja eh schon alles über mich oder Apple weiß ja eh schon alles über mich. Und es gibt da ein schönes Zitat von Edward Snowden, ich kannte das schon, aber ich bin jetzt in der Recherche nochmal drauf gestoßen. Und er sagt, dass wenn du damit argumentierst, dass du quasi kein Recht auf Privatsphäre brauchst, weil du ja nichts zu verbergen hast, das ist ungefähr so, als sagst du, ich brauche keine Meinungsfreiheit, ich habe ja nichts zu sagen. Und ich glaube, das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Denn es gibt zu Recht Dinge wie Meinungsfreiheit, wie Recht auf Privazität und das sind Dinge, das sind hohe Güter, die wir in einer demokratischen Gesellschaft haben und ich glaube, das sind wirklich die letzten Dinge, an denen wir hier rumdoktern sollten und die aufweichen sollten.
Nein, es muss ja, also zu einem modernen Staat gehört ja auch eine aufgeklärte Bevölkerung. So, und das ist ja keine aufgeklärte Bevölkerung, wenn die einfach sagt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Das ist nicht kritisch auseinandersetzen mit den Konsequenzen und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich finde einen Fall, da hattest du mich im Vorfeld auch nochmal drauf angesprochen, du bist da ja tiefer drin, der auch zeigt, dass gerade Staaten gerade auch mit KI vielleicht mehr versuchen, als sie demokratisch dazu legitimiert sind, ist die USA mit dem Fall Anthropic.
Ja.
Hast du ja schon zwei, drei Mal erwähnt, aber ist, glaube ich, ein ganz spannender Fall, dass im Prinzip ein CEO eines Unternehmens mehr oder weniger, also man kann jetzt das so sagen, er ist ja, glaube ich, da selbst überzeugt, Daryl Amedei, aber irgendwie ist er ja fast schon gezwungen als Unternehmen und nicht als staatliche Institution zu sagen, Moment mal, die KI sollte nicht für die und die Fälle eingesetzt werden, insbesondere zum Thema massenweise Überwachung und legt da sein Veto ein, was ja dann zu diesem Thema geführt hat, dass Anthropic als unsicher Lieferant deklariert wurde. Aber faktisch ist das doch ein riesen Warnzeichen, dass ein Unternehmen darauf hinweist, du Staat, also du begehst hier eigentlich gerade etwas zu viel.
Man muss dazu sagen, es ist nicht so, dass die USA gesagt hat, wir setzen das jetzt oder wollen das jetzt dafür einsetzen. Die USA bzw. das Verteidigungsministerium hat gesagt, nein, wir möchten jetzt diesen Zusatzpassus, diesen Ausschlusspassus nicht im Vertrag haben, weil es gab zwei Dinge, die vertraglich untersagt waren, nämlich, also zusätzlich untersagt waren. Also erstmal, das System darf nur für rechtsmäßige Zwecke eingesetzt werden, das ist quasi sowieso klar. Aber Anthropic hat im Vertrag noch gesagt, zusätzlich schließt der Vertrag aus, Einsatz des Systems für die massenhafte Überwachung von US-Bürgern oder Einsatz für die Kontrolle von autonomen Kampfsystemen. Und das Verteidigungsministerium wollte diese beiden Zusätze gestrichen haben und sagen, nein, wir dürfen das System für alle legitime Zwecke einsetzen. Und die massenhafte Überwachung von US-Amerikanern ist aktuell per Gesetz ausgeschlossen. Und Dario Amodei hat aber so argumentiert, dass er sagte, das Problem ist, dass hier die Gesetze einfach nicht mit dem zusammenpassen, was technische Systeme jetzt imstande sind zu leisten. Weil dieser Punkt der massenhaften Überwachung der US-Amerikaner, da zumindest laut ihm, da gibt es nicht genügend Gesetze für, beziehungsweise die Gesetze, die aktuell existieren, gehen davon aus, dass das technisch nicht möglich ist, das in dieser Masse zu machen. Das heißt, da gibt es genug Schlupflöcher, laut ihm. Und deshalb wollte er das zusätzlich unterbunden haben. Und ich finde, das ist ein spannender Gedanke, weil wir befinden uns, glaube ich, schon echt in der Phase, wo wir sagen müssen, die technischen Systeme sind deutlich weiter, als es die Gesetze sind, um das dann zu regulieren, wie diese Systeme eingesetzt werden können, sowohl zur Verbrechensbekämpfung als auch, was gesetzlich untersagt ist, wie diese Systeme eingesetzt werden dürfen.
Ja, und ich finde einfach diesen Konflikt tatsächlich dann, der sich da ja schon zugespitzt hat und noch weiterhin zuspitzt, den finde ich schon aber sinnbildlich dafür, dass die Diskussion eigentlich auf der falschen Ebene geführt wird, sondern sie müsste eigentlich bei der demokratischen Bevölkerung erstmal wieder ankommen und dort geklärt werden, weil da bin ich dabei, der Staat hat noch gar nicht die Gesetzgebung dafür gemacht, der hat das noch gar nicht so weit aufgeklärt, sodass schon auch ein staatlicher Missbrauch grundsätzlich möglich ist und nicht verhinderbar ist zumindest.
Ne? Ja.
Also zumindest ist die Schwelle sehr niedrig, die man nehmen kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht sein, dass ein Unternehmen vorschreibt, was macht ja. und nicht mal ist. Also genau. Das zeigt diese ganze Schwierigkeit, dass eigentlich jetzt genau jede Person, jeder, der hier zuhört, auch zum Beispiel, muss sich mit diesen Gedanken wirklich intensiv auseinandersetzen, was das heißt. Das wären ganz wichtige Kriterien, meiner Meinung nach auch für die kommenden Gesetzgebungsthemen. Und da habe ich wirklich an vielen Stellen nicht das Gefühl, dass wir da politisch als auch organisatorisch tatsächlich uns da richtig schon vorbereiten dafür.
Ja, ja, und eine Stoßrichtung ist ja das Thema, was auch im Gedankenexperiment im Prinzip im Fokus stand, nämlich dieses Thema der präventiven Polizeiarbeit oder Predictive Policing, die dazu führt, dass Verbrechen angeblich erkannt werden können, bevor sie begangen werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir jetzt technisch in die Möglichkeiten kommen, dass man sagen kann, okay, du kannst so eine Verbrechensanbahnung vielleicht auf Basis von Daten feststellen, ne, wenn sich Leute anfangen abzusprechen, wenn bestimmte Sachen eingekauft werden. Das wird auch heutzutage oder wurde schon lange immer gemacht, ne, dass beispielsweise bestimmte Substanzen, wenn jemand sie kauft, irgendwie große Mengen an Dünger im Baumarkt, dass man dann eine Nachricht abschickt an die Behörden, dass hier irgendwie so ein Vorfall sich ereignet hat. Aber das wird natürlich durch KI und so eine massenhafte Datenüberwachung dann noch eher möglich. Und es gibt ja schon Systeme, die im Einsatz sind, die sowas versprechen. Ne? Das Thema Predictive Policing. In den USA gibt es mehrere Systeme, die eingesetzt werden, die auf Basis von historischen Daten dann Wahrscheinlichkeiten berechnen, wann, wo das nächste Verbrechen stattfinden könnte. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Frage. Wollen wir diese Systeme weiter ausbauen? Ist das etwas, ist es eine Gesellschaft, in der wir leben wollen, wo man wirklich Systeme hat, die anschlagen, wenn ein Verbrechen erahnt wird, sodass man quasi schon vorzeitig aus dem Verkehr gezogen werden kann?
Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Ich habe auch nachgeguckt, im EU-AI-Act habe ich tatsächlich nachgeguckt, da wird das aber tatsächlich aktuell explizit verboten. Mhm. Also so eine individuelle Kriminalitätsrisikobewertung, so ist das dann offensichtlich. Also wie wahrscheinlich wirst du morgen ein Verbrechen begehen oder irgendwann mal.
Ja, und das ist so. Es letztendlich. Ne?
Das ist
ja die Wahrscheinlichkeit.
Das ist die Wahrscheinlichkeit dahinter. So. Und das ist grundsätzlich verloren. Also es darf nicht passieren, dass die Vorhersagen alleine, also natürlich wird ein Profiling gemacht. Mhm. Also das ist utopisch, das nicht zu glauben. Also ich glaube auch nicht sonst seit gestern. Im Prinzip ist ein Profiling auch schon, im Prinzip, du wirst bei einer Polizeikontrolle von vor 20 Jahren wird ja auch einmal deinen Führerschein oder deinen Pass kontrolliert und geguckt, ob irgendwas gegen dich vorliegt.
Ja, klar.
So, das war halt natürlich ein ganz klares Indiz, ob oder vielleicht auch nicht, wenn nichts vorliegt. Ne? So, und mittlerweile werden auch weitere, da bin ich mir ziemlich sicher, weitere Kriterien hinzukommen, weil man einfach auch mehr Daten letztlich hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar irgendwann, denke ich, wird man an Persönlichkeitsmerkmalen, weil sie so offensichtlich sind, auch nicht vorbeikommen. Wir haben ja einmal das Gefühl, dass unser Handy mithört. Ist es ja nicht. Es ist tatsächlich auch eine Art Profiling mit Persönlichkeitsmerkmalen und Interessen. Im Kaufverhalten ist das schon ganz gut. Ich glaube, dass das zulässig als Unterstützung ist. Ich glaube nicht, dass das zulässig, jemals zulässig sein darf, als, ich sage jetzt mal, anlassbezogene Untersuchung oder gar Verurteilung. Mhm. Ich glaube nicht. Das muss irgendwas anderes der ausschlaggebende Punkt sein. Also, dass man sagt hier, man läuft jetzt zum Profiling oder ploppt was auf und genau dann gehe ich auf die Leute zu. Ich glaube, das ist schwierig. Würde man da Leute finden, die tatsächlich Verbrechen begehen? Auf alle Fälle, ne? Aber rein statistisch nochmal.
Genau.
Würde man so viele Leute dann auch unter Generalverdacht und der Schaden, der dadurch entsteht, das ist einfach immens. Ne? Und da ist 0, wir hatten ja im Gedankenexperiment diese 0,2%, also 99,8% rechnet die mal auf 1 Million. Dann sind ja schon mal, dann wirst du schon mal, da hast du ja schon mal 2000 Leute. Also das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt, wenn du da zum Teil, also ne, wenn du so vorangehst, kannst du das eigentlich meiner Meinung nach nicht machen. Und von daher bleibe ich dabei, es kann unterstützend sein, aber es darf nicht so eine Art Score geben, ne,
ja,
der irgendwo steht und an dem man sich dann orientiert. Das glaube ich, das darf es nicht sein. Ne? Also ich denke, der Staat soll, wie soll man sagen, der soll die Straftat, der soll das Verhalten bestrafen, aber nicht jetzt die Persönlichkeitsmerkmale, die man hat. Plus, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn wir das wirklich machen würden, dann kommt ein Bias rein.
Mhm, genau.
Da kommt ein Bias rein, den man in den USA ja zum Teil schon sieht, in den Auswertungen. Ne? Das heißt, natürlich wird dann vermehrt in bestimmten Gegenden geguckt. Und, ne, und
das, ja, die Polizei würde argumentieren, ja, zu Recht.
Weil zu das Recht, sind ja, halt die Statistik gibt das dann her. Genau. Ne, und das sind aber, das ist praktisch diskriminierend. Ne, das
also letztendlich, wenn überhaupt solche Systeme in Einsatz gebracht werden, dann aus meiner Sicht könnte das nur in einer demokratischen Gesellschaft stattfinden, wenn das System komplett offen ist. Sprich, es ist komplett transparent, welche Daten da genutzt werden, warum welche Auswertungen geführt werden. Ja. Ich sage nicht, dass ich jetzt überhaupt so etwas befürworte, aber ich glaube, das wäre die Mindestvoraussetzung, überhaupt diskutieren zu können, ob ein solches System tatsächlich genutzt werden könnte. Weil wenn du diesen Bias nicht feststellen kannst, wie willst du auch als Strafverteidiger, wie möchtest du das hinterher nachweisen, dass dieser Bias vielleicht dazu geführt hat, dass eine Person vielleicht dann überhaupt erst identifiziert wurde, um nachweisen zu können, das ist aber nicht rechtens gewesen. Wie willst du, also das ist ja auch ein Paradoxon, wenn das Verbrechen noch nicht stattgefunden hat, für das du verurteilen kannst, wie willst du dafür verurteilen? Es stellt ja eigentlich alles auf den Kopf, alle Annahmen, unter denen wir hier auch arbeiten in einer demokratischen Gesellschaft. Absolut. Also die Unschuldsvermutung ist ja natürlich auch einfach etwas, was man nicht aufweichen darf. Ja.
Aber selbst wenn man jetzt sagt, wir lassen mal das Präventive noch weg und gehen wirklich, es muss ein Delikt vorgefallen. Ja. Selbst dann sind diese Systeme gefährlich mit ihren Rückkopplungen.
Mhm.
Denn du suchst an einem bestimmten Ort aufgrund des Profilings. Wenn du dort intensiver suchst, was wirst du dann mehr finden? Mehr Taten. Mehr Taten bedeutet, du suchst noch intensiver. So, dann hast du so eine Verstärkung in einem Bereich. Mhm. Ne? Und das ist etwas, wovor Experten einfach warnen, diese Systeme zu stark fokussiert dann einzusetzen. Ne? Weil sie werden sich dann irgendwann hinoptimieren und Cluster bilden. Und das sind Dinge, da können negative Effekte auftreten, die vielleicht sonst gar nicht jetzt großartig aufgetreten werden. Ne?
Ja,
und
klar. Also vor allem, wenn man jetzt auch in Richtung Reinforcement Learning denkt, mit Belohnungssystemen, die dann diese Systeme in eine Richtung treiben. Natürlich werden diese Systeme versuchen, dann immer möglichst viele Verbrechen zu identifizieren, ob das jetzt die Verbrechen sind, die relevant sind oder ob das, wie du sagst, dann dazu führt, dass man quasi an dem Hotspot, wo auch jeder, sag ich mal, normale Bürger sagen würde, ja, wahrscheinlich finden da sehr viele Verbrechen statt, aber ob das jetzt die relevanten Dinger sind, die dann verfolgt werden sollen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also ich sehe das Thema auch sehr, sehr kritisch aber technisch gesehen ist es ja etwas, woran gearbeitet wird. Also es gibt ja auch hier zum Beispiel mit Palantir, die jetzt, sag ich mal, Datenaggregationsplattformen entwickeln für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, insbesondere dann auch sowas wie Verbrechensbekämpfung, Militär, wo natürlich sowas einfach schon im Einsatz ist. Ne? Das ist, sag ich mal, das ist Alltag. Und es gibt auch in der EU schon Projekte, wo so digitale Zwillinge aufgebaut werden, in Herren, in den Niederlanden beispielsweise, wo quasi Daten aggregiert werden, um dann bestimmte Muster zu erkennen und feststellen zu können, okay, kann ich hier vielleicht vorhersagen, wo die nächsten Delikte stattfinden werden oder die nächsten Straftaten stattfinden werden.
Ich habe auch gesehen, also lassen wir mal das Präventionsthema ein bisschen außen vor. Ein digitaler Zwilling kann ja für was anderes auch helfen.
Mhm.
Und zwar wird vermehrt versucht, dass man so kleine Lokalitäten für Drohnen hat, also kleine Orte, dass man schnell an ein, wo was gemeldet wird, schnelle Drohne hinschickt und erstmal ein Lagebild schafft.
Ja.
So, das ist ja auch eine Art digitaler Zwilling, ne? Also ich komme zum Einsatz und weiß, was auf.
Weiß, wie die Lage ist.
Weiß, wie die Lage ist, weiß, ob da noch Leute in Gefahr sind, weiß, ob noch Leute da sind, wie die Situation ist. Ich glaube, das ist etwas, da sind wir uns auch einig, das ist doch total sinnvoll. Mhm. Und ich glaube auch, dass man für sowas Technologie stärker einsetzen wird und kann.
Ja.
Und gerade das Thema Drohne ist doch. Also ist aus meiner Sicht auf alle Fälle ein Riesenhebel. Ne? Riesenhebel. Ja. Natürlich will keiner von der Drohne verfolgt werden und so. Und wir sehen auch die schrecklichen Bilder aus der Ukraine in der Kriegsführung.
Ja gut, aber wenn ein Verbrechen stattgefunden hat, also warum jetzt nicht eine Drohne sofort hinterherjagen,
genau,
damit man quasi diesen Verbrecher, damit er nicht entkommen kann. Also,
oder ob noch eine Gefahrensituation ist, ob noch wie den Menschen vor Ort noch geholfen werden kann am schnellsten. Gerade bei solchen Terroranschlägen und sowas, wie oft heißt es dann irgendwie in Nachrichten, es wurde ein Täter, es geht von mehreren Tätern aus und man ist völlig blind. Ne?
Ja.
So, und dass diese Blindheit wegzuschaffen, möglichst schnell in einem wirklichen Einsatz, da wiederhole ich mich dabei, das halte ich für absolut sinnvoll, da auch mit Hochtechnologie einzusetzen. Wie weit wir dann in das Robocop-Szenario hineingehen, das sei dahingestellt. Ich habe mal einen Fall recherchiert, der in den USA stattgefunden hat, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da hat man zum ersten Mal mit einem Roboter wirklich versucht, eine bewaffneten Täter, das muss nach Verhandlungen, die einfach gescheitert sind. Ne? Da hat man dann einfach einen kleinen Roboter, einen Entschärfungsroboter mit Sprengstoff eigentlich versehen, ihn dorthin gefahren und den Täter dann getötet, gezielt getötet. Das war aber, die Entscheidung war jetzt nicht bei dem Roboter selber, es war kein autonomes, aber auch schon 10 Jahre her, es war in Dallas. Und die Frage ist natürlich, wie weit automatisiert man diesen Teil oder wird man den nie automatisieren, sondern sagen, okay, wir haben halt Systeme, die uns halt da wahnsinnig helfen, aber die KI verfolgt, aber die KI bestraft oder gar tötet dann eben nicht autonom.
Ja, das hatten wir ja in der Kriegsfolge auch schon genau das Thema und ich glaube, es ist extrem wichtig, das nochmal auch sich vor Augen zu führen, weil es steht für mich eigentlich außer Frage, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir immer mehr Drohnen haben, dass wir immer mehr Robotiksysteme im Einsatz haben und genau deswegen halte ich es für so entscheidend, dass wir sagen, da müssen wir eine harte Grenze ziehen zwischen dieser Fragestellung des Predictive Policing und des Profilings und des Einschreitens im Ernstfall. Weil ich glaube, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachverhalte. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, aus dem Bauch heraus diese Situation beurteilen sollte, dass man jetzt anstatt einen Menschen oder ein Einsatzkommando da reinschickt, um einen Täter außer Gefecht zu setzen, ob es jetzt sein muss, ihn zu töten, aber ob man das nicht tatsächlich dann sogar erreichen kann, ohne den Täter tödlich zu verletzen. Vielleicht wird das erst durch solche Systeme dann wirklich in einer hohen Prozentzahl möglich, dass man sagt, man hat kleine, wendige Systeme, die vielleicht sogar unbemerkt in solche Situationen hereingebracht werden können und die dann die Situation entschärfen können. Wenn wir das damit schaffen, ähnlich wie das beim autonomen Fahren der Fall ist, wenn wir es die Situation erreichen, dass wir insgesamt in der Menge weniger tödliche Unfälle haben, dann ist das ja erstmal ein Erfolg gewesen. Natürlich diskutiert man dann immer noch über die Fälle, die dann vielleicht nicht so verlaufen, wie man es sich vorgestellt hätte. Aber ich finde, man muss hier realistisch darüber urteilen, wenn am Ende mehr Menschenleben gerettet werden können durch solche Systeme und Verbrechen vielleicht entschärft werden können, dann ist das ja tatsächlich erstmal auch als Erfolg zu werten. Aber ich finde, wir müssen diese harte Grenze ziehen zwischen diesem Analyseverfahren vor einem möglichen Verbrechen und dem Einsatz, wenn ein Verbrechen tatsächlich gerade in Gange ist. Im Idealfall schafft man es ja wirklich, diese Verbrechen dann abzuwürgen sozusagen. Ja,
genau. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch den dritten Fall, wenn das Verbrechen begangen wurde und es liegt jetzt schon zum Teil eine Zeit dahinter, dann geht es in die Ermittlung.
Ja.
Auch die ist ja total wichtig. Also das ist ja ein, wie soll man sagen, man schuldet es ja dann irgendwie den Opfern, aber auch uns als Gesellschaft zu zeigen, dass das nicht ohne Konsequenz bleibt.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich will jetzt nicht über Abschreckwirkung dann sprechen, aber im Prinzip muss es Konsequenzen haben. Und da gibt es ja auch mittlerweile sogar auch positive Fälle, selbst von sogenannten Cold Cases, also Fälle, die zum Teil Jahrzehnte alt sind, da hat man sehr viel mit DNA-Analysen natürlich lösen können. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass man auch mit der Verbindung mit KI in Zukunft einfach klarer macht, dass es Konsequenzen geben wird. Und vielleicht dann irgendwann später, aber dass man halt diese Fälle auflöst. Ich glaube, eine hohe Auflösungsquote, das ist schon definitiv eine maximal hohe Abschreckung.
Das ist, glaube ich, ein Ziel tatsächlich, was man auch in der Breite deutlich besser vertreten kann, nämlich die Sache, wir möchten die Aufklärungsquote bei Verbrechen erhöhen, Weil wenn das Verbrechen stattgefunden hat, dann muss in einem Rechtsstaat auch durchgegriffen werden und dann muss das auch natürlich idealerweise geahndet werden. Und wir kennen das aus der jüngeren Vergangenheit natürlich schon. Technologie hat dazu geführt, dass immer mehr Verbrechen aufgeklärt werden können. Teilweise, wie du gesagt hast, bei Cold Cases, dass dann auch wirklich mithilfe zum Beispiel von der DNA-Technologie Verbrechen, die schon Jahre oder Jahrzehnte zurücklagen, plötzlich aufgeklärt werden konnten. Und ich glaube, KI und Technologie im Generellen wird in Zukunft das hoffentlich dann auch noch weiter erhöhen.
Ja, beim DNA-Thema, da stehe ich jetzt überhaupt nicht tief drin, aber da gibt es ja eine ganze Menge mittlerweile, dass ja auch es mittlerweile auch über Verwandte ja sehr stark geht. Mhm. Also wenn du selber jetzt keine DNA-Probe abgibst, ne, kannst du aber darüber, oder es gibt von dir keine, aber ja, wenn irgendjemand aus deinem DNA-Stamm eine Probe abgegeben hat, dann könntest du darüber dann auch noch, sag ich mal, identifiziert werden oder zumindest überführt werden. Da ist auch eine ganze Menge passiert mittlerweile. Und man weiß ja auch, dass es viele Fälle gibt, die in den 90er oder 80er Jahren praktisch zum Freispruch oder nicht zu einer Verurteilung geführt hätten, wenn man sie heute mit der heutigen Steintechnologie, dann würde man zumindest eine Täterin oder Täter dann finden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Fortschritt, ne? Aber ich glaube, vieles ist halt einfach jetzt nicht so, was wir aus dem Fernsehen kennen, so Navy CIS oder was ich was. CSI Miami.
Ja.
Was irgendwie abends immer läuft, wenn ich irgendwie nicht schlafen kann, läuft immer CSI Miami, wo dann, keine Ahnung, hier irgendein Verbrechen und dann gehst du da hin und dann wird die Forensik praktisch in Minutentakt, läuft das so durch.
Ja.
So laufen ja die Prozesse nicht, die sind ja deutlich.
Ja gut, aber da können wir, glaube ich, schon auch Effizienz rausholen, gerade in den Laboranalysen.
Ja, auf alle Fälle.
Wenn man das natürlich beschleunigen kann, das wird natürlich dazu führen, dass man vielleicht schneller auch Entlastung herbeiführen kann, also dass man nachweisen kann, okay, diese Person hat es definitiv nicht getan. Ja. Und ich finde das interessant, weil die Technologie holt quasi die Fiktion
halt ja,
häufig ein. Wenn ich jetzt an Staatsfeind Nummer 1 oder so denke, Filme aus den Anfang 2000ern, wo dann Enhanced, ne, wo dann quasi das Bild irgendwie rangezoomt wurde, wo man früher wusste, okay, das ist technisch, ist das Quatsch, ne? Du kannst nicht aus irgendwelchen beliebigen Prickselbrei plötzlich jetzt gestochen scharfe Bilder erzeugen. Da haben wir ja doch schon technologische Durchbrüche, die das jetzt ermöglichen. Natürlich KI, wenn man jetzt rein die KI-Technologie betrachtet, die wir jetzt von Bildgenerierung kennen, da wird dann natürlich einfach irgendwas reininterpretiert. Aber es gibt wirklich erstaunliche Durchbrüche in diesen ganzen Bereichen. Und ich glaube, KI ist einfach nur ein einziger Baustein dabei. Wir dürfen nicht unterschätzen, was auch allein hardware-seitig für Fortschritte gemacht wurden, die jetzt tatsächlich dann immer mehr solche Sachen dann auch ermöglichen.
Ja, klar. Und ich meine, ich weiß nicht, die 80er, 90er Jahre waren zumindest ein Paradebeispiel für Filme, die irgendwie sich um dieses Thema gedreht haben. Ne? Also hier Judge Dredd, Robocop, Demolition Man. Ich glaube, Demolition Man ist doch diese eine.
Mit den Muscheln.
Ja.
Oder ist das?
Das ist das mit den Muscheln, ja. Aber lassen wir diese Muschelszene mal außen vor. Aber dieses Thema, wo doch die Polizistin dann sagt, hier, keine Ahnung, wir haben seit 15 Jahren kein Verbrechen mehr gehabt.
Ja.
Also weil praktisch gar kein Verbrechen zumindest offenkundig mehr vorhanden ist und die Polizisten können überhaupt keine Polizeiarbeit im eigentlichen Sinne mehr durchführen, weil das im Prinzip nur die KI oder die Technik eigentlich nur gemacht hat und eigentlich dazu geführt hat, dass keiner sich mehr getraut hat, irgendwas zu machen, weil Angst hat, dass er gleich verurteilt wird. Das dann, glaube ich, oder Minority Report dann später natürlich der Klassiker schlechthin, der sehr viel Überschneidung eigentlich zu dem hat, was wir hier im Gedankenexperiment diskutiert haben, ne?
Ja, definitiv. Die Frage ist halt, ist das eine wünschenswerte Zukunft? Ne? Auf den ersten, also, wenn man das erste Mal hört, ja, eine Zukunft ganz ohne Verbrechen klingt erstmal natürlich wünschenswert. Aber die Frage ist halt, was für Konsequenzen hat das, wenn das wirklich dazu führt, dass die Menschen einfach sich nichts mehr trauen, dass die Menschen eben versuchen, maximalst konform zu leben zu den Gesetzen. Ich weiß nicht, ob dann halt wirklich eine offene, demokratische und auch vor allem innovationsgetriebene Gesellschaft überhaupt möglich ist. Ne? Also ich glaube, das Ziel muss immer sein, dass wir schwere Verbrechen möglichst wirklich verhindern können, aber gleichzeitig trotzdem in einer Art oder in einer Freiheit leben, wo man sagen kann, okay, vielleicht wird der eine oder andere Gesetzesverstoß wiegt nicht ganz so schwer wie jetzt was anderes. Also ich hätte da schon meine Bedenken, also was der Preis ist, den man zahlen muss, um so eine Gesellschaft zu erreichen.
Ich würde auch sagen, dass wir also nicht so sozialisiert worden sind, ne? Also wenn ich würde schon jetzt wahrscheinlich vermutlich, wenn ich jetzt meine Fahrlehrerin neben mir sitzen hätte, die würde doch das eine oder andere Delikt jedes Mal beim Autofahren bei mir wieder feststellen. Es spielt aber im Alltag jetzt, also wir sind jetzt über, keine Ahnung, Kleinigkeiten, dann wird die Frage ist, wollen wir am Ende des Tages alles so weit runter definieren? Weil es gibt ja auch Grauzonen. In vielen Dingen gibt es ja auch Grauzonen. Und ich glaube, wir fühlen uns, wir sprechen uns Menschen irgendwie zu, dass wir uns richtig verhalten. Ja. und korrekt verhalten. In einem gesetzlichen Rahmen, der uns was vorgibt. Und ich glaube, wir laufen an Gefahr, dass wir es dann zu exakt machen. Und im Prinzip wäre das die Endform der Bürokratisierung. Mhm. Ne? Das wäre die absolute Endform der Bürokratisierung, weil wir wollen es alles gleich, alles standardisiert, alles fixiert und dann sind wir keine Individuen mehr irgendwann. Ja. Deswegen die Richtung sehe ich nicht. Plus, ich sehe natürlich die große Gefahr des Überwachungsstaates und des Missbrauchs. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die wahnsinnigen Chancen, die wir erschließen müssen für Verbrechensbekämpfung im Allgemeinen, in dem Maß, in dem es natürlich notwendig ist. Ne? Und auch vereinbar ist. Und ich glaube, wichtig ist einfach für mich heute nur, dass wir vor allem uns als Personen da auch einbringen, ne? In die Diskussion verstehen, dass das eine aktive ist und keine, die wir irgendwann dann über uns ergehen lassen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich fast der wichtigste Punkt, dass uns bewusst sein muss, dass die Technologie mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass viele Sachen technisch möglich sind und wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir wirklich Antworten finden müssen, wo wir Antworten finden müssen darauf, wie wollen wir diese Technologie in Zukunft einsetzen, wohl wissend, dass die Verbrecherseite auch Zugriff auf solche Technologien haben könnte. Auch das lässt sich natürlich einschränken, bedingt einschränken oder zumindest kann man es versuchen einzuschränken, aber es wird niemals vollständig erfolgreich sein. Und ich finde, diese Diskussion müssen wir jetzt einfach führen und gleichzeitig aber auch muss uns auch bewusst sein, Verbrechen kennt immer weniger physische Grenzen, findet immer mehr im digitalen Raum statt. Auch natürlich staatlich organisiertes Verbrechen gegen andere Länder wird zunehmend ein Thema sein. Und das sind Sachen, die müssen einfach auf die Tagesordnung gebracht werden. Wir müssen die diskutieren und das kann man in einer demokratischen Gesellschaft nur darüber tun, dass man wirklich auch die Gesellschaft an dieser Diskussion teilhaben lässt.
Wir brauchen im Prinzip eine intelligente Verbrechensbekämpfung. Also und keine massenweise und standardisierte irgendwie im Sinne von mit Generalverdacht gehen wir an die ganze Sache ran.
Ja, das finde ich ganz gut.
Und das ist für mich auch nochmal, für mich jetzt aus den ganzen letzten Tagen mich mit dem Thema beschäftigt habe, doch nochmal klar geworden. Aber wir müssen natürlich akzeptieren, wie du es gesagt hast, KI wird Verbrechen industrialisieren in einer wahnsinnigen großen Anzahl und Massen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Feld, auf das wir Antworten liefern können. Ich sehe aber, dass das möglich ist und dass das jetzt auch gerade passiert.
Und in unserer Justizfolge hatten wir ja auch schon den Punkt gebracht, dass der Ermessensspielraum, der menschliche Ermessensspielraum, dass der extrem wichtig ist, dass es eben, dass keine Entscheidung zu 100% getroffen werden kann, sondern es gibt genug Situationen, wie du sagst, da gibt es Graubereiche, da müssen wir als Menschen dann Entscheidungen finden, die nicht immer notwendigerweise sich irgendwie kodifizieren lassen in absoluten Gesetzen oder absoluten Vorgaben.
Und jetzt will ich das fast nicht aufmachen, das ist vielleicht eine eigene Folge wert, aber natürlich geht es ja auch um die Bestrafung und die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Das haben wir jetzt praktisch mehr oder weniger ein bisschen außen vor gelassen. Ist auch, dann wird es irgendwann auch zu groß, aber tatsächlich ist ja die Frage, man ist ja nicht, wenn man Verbrechen getan hat, praktisch ausgestoßener für immer. Es gibt ja verschiedene Arten und von Verbrechen, wo man vielleicht mal 5 Jahre bekommt, hat man den Anspruch einer Resozialisierung.
Ja.
Und da muss man natürlich aufpassen, dass das gerade funktioniert. Und das sind ja dann sehr menschliche Themen und ich glaube nicht, dass man durch eine KI resozialisiert wird. Also ich glaube, da müssen wir auch über diesen Aspekt irgendwann mal stärker nachdenken. Denn Verbrechen wird es immer geben.
Ja.
Und ich glaube, eine gute Gesellschaft schafft es, erstens diese Verbrechen nicht nur zu minimieren und zu präventieren, sondern auch dann damit umzugehen und sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Ne? Dass man einfach sagt, okay, alles ist jetzt hier kurz vom Zusammenbruch und wir sind kurz vor der Anarchie. Und ich glaube, dazu gehört auch eine richtig gute Sozialisierung oder Resozialisierung dann auch von Straftaten. Und da würde ich fair genug auch sein zu sagen, dass die Chance, eine zweite Chance haben die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten doch immer doch verdient.
Und das bringt mich noch zu einem ganz anderen Thema, wo wir sicherlich auch eine eigene Folge zu machen können. Das haben wir heute nämlich gar nicht angesprochen, nämlich die Frage, kann man Verbrechen verhindern, indem man eine ganz andere Sozialisierung vornimmt, indem man vielleicht Sozialsysteme hat, die einfach dafür sorgen, dass niemand in die Lage gebracht wird, um Verbrechen begehen zu müssen, um zu überleben. Das haben wir heute tatsächlich komplett ausgeklammert, weil wir heute diesen sehr technischen und auch moralischen Blick eher auf den Status quo und die nahe Zukunft gelegt haben. Aber das würde ich auch spannend finden, wenn wir da in Zukunft vielleicht mal eine Folge zu machen, nämlich die Fragestellung, wie sieht denn so eine Utopie aus, so eine Utopie, wo man vielleicht wirklich maximal geringes Verbrechen erreichen könnte, eben nicht durch sowas wie Predictive Policing, sondern einfach durch Aspekte wie vielleicht Universal Basic Income etc. Aber das heben wir uns tatsächlich dann für eine spätere Folge auf.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne bitte ein Like da und schreibt uns eure Gedanken einfach in die Kommentare rein. Das interessiert uns tatsächlich. Kein einfaches Thema, vielleicht auch ein Thema, worüber man nicht tagtäglich so nachdenkt. Ne?
Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Meinung zu dem Thema, auch zu spezifischen Aspekten wie Chat Control. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Ist euch das egal? Schreibt uns das gerne in die Kommentare.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.